Mörderische Heimat. Der Kriminalpodcast mit echten Fällen aus deiner Region. Wird präsentiert von der Stadt Fulda und Rhönsprudel. Der Genuss reiner Natur aus den Tiefen des Biosphärenreservats.
Folge 75 von Mörderische Heimat, dem Podcast mit echten Fällen aus deiner Region. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, verehrte Nachbarschaft, willkommen zu unserer Jubiläumsausgabe, Shaggy. 75 Folgen Mörderische Heimat. Wer hätte das gedacht, oder?
Tja, hallo erstmal an alle und ja, Zeno, als wir damals am 15. Oktober 2020 mit dem Podcast begonnen haben, ja, das war beim besten Willen nicht abzusehen, dass wir irgendwann mal über 4 Millionen Abrufe haben werden. Und ja, wir sind immer noch da.
Ja, das ist so. Ne? 75 Folgen, schon eine ganze Menge. Wobei wir natürlich eigentlich schon deutlich mehr Taten besprochen haben. Zum Beispiel unsere Sonderfolgen oder die Fälle in den Live-Shows. Ne?
Ja, oder auch deine fünfteilige Podcast-Doku Schatten der Vergangenheit, der Fall Kai-Uwe Beck. Also es sind schon wirklich so viele Dinge in der Zwischenzeit passiert. Mal abgesehen davon, dass sich unser Team vergrößert hat und Lisa nun auch schon eine ganze Weile mit dabei ist. Das ist schon verrückt.
Ja, und natürlich sind wir mittlerweile auch zu euch dort draußen in die weite Republik gekommen und berichten nun in jeder Staffel von einem neuen Bundesland. Momentan sind wir ja in Bremen unterwegs und da dachten wir uns zur Feier des Tages, berichten wir mal von einem Fall, der auch historischen Background hat. Und über den bislang in Podcast noch nicht so berichtet wurde.
Ja, eigentlich sind es ja sogar zwei Fälle.
Ja, stimmt. Es geht um zwei Fälle, die in Bremens Justizgeschichte so eine ganz entscheidende Rolle gespielt haben und die dennoch immer etwas unter dem True Crime Radar geflogen sind. Und als Überschrift könnte man das Ganze mit die letzten Todesstrafen von Bremen betiteln.
Na, dann machen wir das doch.
Ja.
Das ist dann auch unsere Überschrift für heute, die 75. Folge und gleichzeitig 5 Jahre mörderische Heimat. Da passt so eine kleine Art Sonderfolge doch ganz hervorragend.
Ja, das finde ich auch. Und deshalb soll uns Philipp das nun mal zusammenfassen, um was es heute gehen wird.
Die Todesstrafe, die Ultima Ratio der Justiz. In Westdeutschland wurde diese Strafe letztmalig 1949 angewandt, in der DDR 1981. Doch auch in Bremen finden sich zwei interessante Fälle, die die Geschichte der Todesstrafe beleuchten. Es geht dabei um die verurteilten Mörder Friedrich Engel und Bodo Fries.
Wir hatten vor langer Zeit mal die Todesstrafe als Thema, nämlich bei den Hexenmorden im Mittelalter. Erinnerst du dich?
Ja, ja, ja.
Diese furchtbaren Femizide an zahllosen, unschuldigen Frauen.
Ja, ja. Wir hatten uns den Fall Merga Bien damals angeschaut. Eine Frau, die als Hexe verurteilt und hingerichtet wurde. Das war allerdings, wie du schon sagtest, im Mittelalter. Jetzt reisen wir lediglich knapp 100 Jahre zurück. Das ist doch auch weitaus näher an unserer aller Lebenswirklichkeit.
Und dennoch kaum vorstellbar, dass das heute bei uns noch angewendet wird.
Ja. Trotz aller polemischen Stimmen, die das immer mal wieder fordern, ist es ja dennoch ein Gewinn unserer Gesellschaft, dass wir andere Wege und Mittel gefunden haben, um Straftäter zu verurteilen. Auch wenn man manchmal aus dem Impuls heraus gewisse, fast Sympathien mit diesen alten Strafen empfindet.
Das stimmt. Aber welche Taten, welche Täter haben wir denn heute im Blick? Denn wir sind ja im Bundesland Bremen, also sollten die Fälle natürlich auch hier spielen.
Das tun sie.
Ja.
Es sind zwei Täter, auf die wir uns konzentrieren wollen. Bei beiden ist mit den Recherchen es recht schwierig gewesen, da der Zugang zu Informationen begrenzt ist oder schlichtweg einfach nicht mehr vorhanden ist wegen der Zeit. Aber ich habe imposante Fotos gefunden, wie ich finde, zum Beispiel zu diesem Mann hier.
Ich sage mal hier, was ich auf dem Foto sehe, okay? Ein Mann mittleren Alters, würde ich vermuten. Und das Foto scheint aus einem Gerichtssaal zu stammen. Er sitzt dort vor einer holzvertäfelten Rückwand und er blickt zur Seite. Mhm. Wer ist das, Zeno?
Der Mann heißt Bodo Fries und das Foto stammt in der Tat aus einem Gericht, nämlich aus dem Bremer Schwurgericht des Jahres 1949. Da sitzt Bodo Fries auf der Anklagebank und sieht sich dem Vorwurf des zweifachen Mordes ausgesetzt.
Dann erzähl mal was über ihn und seine beiden Opfer.
Also Bodo Fries ist Jahrgang 1910 und arbeitete 15 Jahre lang als Steward bei dem norddeutschen Lloyd. Das war eines der bedeutendsten Schiffsunternehmen der damaligen Zeit. Die Reederei wurde 1857 in Bremen gegründet und trug maßgeblich zur wirtschaftlichen Entwicklung Bremens und Bremer Hafens bei.
Das heißt, wir sprechen hier aber von Handelsschiffen.
Zu Beginn ja. Dann spezialisiert sich die Reederei aber auch auf die Personenschifffahrt. Viele Auswanderer fahren mit den Schiffen des norddeutschen Lloyds und wandern damit dann nach Amerika aus.
Haben die auch was mit Hapag-Lloyd zu tun, also die Schiffe, die man heute meist noch sieht?
Ja, absolut. 1970 fusionieren die beiden Reedereien und fahren fortan als Hapag-Lloyd über die Weltmeere.
Du bist ja oft als Gastkünstler auf Kreuzfahrtschiffen gebucht. Mhm. Bist du da auch schon mal mit Hapag-Lloyd gefahren?
Ja, sogar mehrere Jahre, also nicht am Stück, aber immer mal wieder mit der Europa und der Europa 2. Das sind sogar Luxuskreuzfahrtschiffe, die wirklich also ihresgleichen suchen. Also eher klein, aber sehr, sehr fein. Sehr, sehr fein.
Okay. Ja. Und auf einem dieser damaligen Schiffe arbeitet Bodo Fries als Steward.
Genau, in der damaligen Zeit. Er ist besonders bei Familien beliebt, da er sich gern und gut um den Nachwuchs der Passagiere kümmert. So können die zahlungskräftigen Eltern mal ein wenig für sich sein und ja, wissen die Kinder dann dennoch beschäftigt.
Ja, an sich ja erstmal eine schöne Sache. Kinderbetreuung wird heute ja nicht minder hoch bewertet bei solchen Kreuzfahrten.
Ja.
Vielleicht so ein Vorreiter der Kinderanimation.
Ja, vielleicht. Ja, ne? Aber natürlich ist seine Hauptaufgabe das Bedienen an Bord. Das macht er auch gut und gern, aber dann kommt der Krieg dazwischen. Er wird eingezogen und erlebt dort grausige Dinge, die ihn wohl auch nachhaltig prägen werden.
Hm. Ja, also was heißt das? War er direkt an der Front?
Er noch schlimmer. Er war an Kriegsverbrechen der Wehrmacht beteiligt. So kam es bei einem Einsatz gegen italienische Partisanen Ende 1944 zu einem furchtbaren Gemetzel. Laut eigenen Aussagen von Bodo Fries war es eine Vergeltungsaktion und er, so wie die anderen deutschen Soldaten, haben, Achtung O-Ton, alles kurz und klein geschlagen, was Mensch war.
Wir wissen ja bereits, dass er als Mörder in die Geschichte eingehen wird. Hat dieser Vorfall ihm eine Tür geöffnet?
Das hast du gut gesagt, ja. Und das könnte durchaus sein, dass diese Tür der Gewalt an diesem Tag Ende 1944 geöffnet wurde und sich von da an nicht mehr schließen ließ.
Der Krieg ist irgendwann vorbei. Bodo Fries kehrt wieder zurück nach Bremen. Findet er Arbeit? Gründet er eine Familie? Was macht er?
Kann ich alles mit Ja beantworten. Nach dem Krieg arbeitet er zunächst vorübergehend als Koch für die amerikanischen Besatzungsgruppen. Familie hat er auch. Er hatte sowohl eine Ehefrau als auch einen Sohn, der um 1942 rum geboren sein muss. Zunächst lebt er noch alleine aber erstmal in Bremen. Doch im Sommer 1946 kommen seine Frau und sein Sohn zu ihm nach Bremen. Bodo Fries findet auch Arbeit, und zwar als Rangierer auf dem Gelände der früheren Weserflug im Industriehafen.
Was machten die?
Die Weserflug, offiziell Weser Flugzeugbau GmbH, baute, ja, wen überrascht, Flugzeuge. Erst für die Luftwaffe, dann Transportflugzeuge für verschiedene Zwecke. Die bauten aber meist keine Eigenkonstruktion, sondern Lizenzprodukte, das heißt keine eigenen Flugzeuge, sondern immer für andere Marken.
Okay.
Dort kommt Bodo Fries unter und arbeitet eben als Rangierer. Auch dort ist er ziemlich beliebt bei den kleinen Jungs, die dort an den Gleisen heruntergefallene Kohlenstücke aufsammeln.
Dort kommt es dann aber zu einem tragischen Treffen, nicht wahr?
Ja. Im Mai 1947 trifft der mittlerweile 36-jährige Bodo Fries dort auch auf den 12-jährigen Ernst Sprenger.
Einer dieser Jungs, die dort auch Kohlen sammeln.
Kann man davon ausgehen, ja.
Okay.
Fries lädt den Jungen schließlich auf eine Hamsterfahrt ein.
Hamsterfahrt? Was ist das?
Hamsterfahrten waren in den Nachkriegsjahren des Zweiten Weltkriegs sehr verbreitet, weil die Stadtbevölkerung nichts zu essen hatte. Also fuhr man raus aufs Land, um sich ein paar Lebensmittel zu beschaffen. Und weil die Menschen auf diesen Fahrten wie Hamster alles sammelten, was essbar war und ja auch Vorräte anlegten, nannte man das dann Hamsterfahrten.
Klauten die da oder bettelten sie um Lebensmittel?
Meist wurde getauscht, aber es kam sicherlich auch zu Diebstahl, genau, bei den Bauern auf den Feldern und so weiter. Gerade was die Felder betrifft, hat man sich da sicher, ja, bei dem einen oder anderen bedient.
Dann waren die bei den Bauern sicherlich nicht so beliebt.
Naja, eigentlich schon, weil die Bauern ihre Waren unter der Hand verkaufen oder tauschen konnten. Häufig auch für einen höheren Preis als sonst normal. Das war also schon für beide Seiten eigentlich ein guter Deal, aber es war illegal. Ja,
verstehe. Und auf einer dieser Fahrten nimmt Bodo Fries nun also den 12-jährigen Ernst Sprenger mit. Macht er das heimlich? Haut der von zu Hause ab oder?
Nee, seine Mutter weiß davon. Fries sagt dem Jungen sogar, er solle seine Mutter fragen und das macht er auch, der Junge. Beim ersten Mal hat sie das noch abgelehnt. Doch beim zweiten Mal, als der Junge fragt, gestattet sie es ihrem Sohn, mit Fries auf eine Hamsterfahrt in die Gegend um Hellwege zu gehen. Das liegt einige Kilometer östlich von Bremen.
Ja, er war ja insgesamt sehr beliebt bei allen, dieser Fries.
Ja. Das alles geschieht am 25. Juni 1947. Als der 12-jährige Ernst aber nicht nach Hause zurückkehrt, wird die Mutter unruhig und geht zu Bodo Fries. Den trifft sie auch an und fragt ihn, wo ihr Junge sei.
Und was sagt Bodo Fries?
Der sagt, er wisse das nicht, was sie meine, er sei nicht mit Ernst unterwegs gewesen.
Stimmt das oder ist das eine Lüge?
Das ist eine glatte Lüge.
Okay.
Dazu auch noch eine schlechte, denn man kann diese Aussage sehr schnell widerlegen. Es wird klar, dass das nicht stimmt. Und so wird Bodo Fries zwei Tage später, also am 27. Juni 1947, auch festgenommen.
Jetzt bin ich gespannt. Also verstrickt er sich weiter in Lügen und Ausreden?
Eigentlich nicht. Vielmehr kommen nun noch ganz andere Details zum Vorschein und die lassen die Ermittler ja das Blut in den Adern gefrieren, kann man sagen.
Was erzählt er denn, was er mit dem Jungen gemacht hat?
Na, die Tat war jedenfalls alles andere als eine Affekttat. Schon 3 bis 4 Tage vorher plante Fries, den Jungen bei der Hamsterfahrt umzubringen. Ich habe ja auch einen O-Ton von Fries, der sagt, ich musste unter allen Umständen den Jungen töten, koste es, was es wolle.
Aber warum? Was hat ihn dazu getrieben und hat er die Tat im Anschluss bereut?
Nein. Er gibt zu Protokoll, dass er merkwürdigerweise, so nennt er es, nicht von Gewissensbissen gequält war. Er habe die Nächte auch ganz ruhig und gut geschlafen.
Aber warum? Also war es eine sexuell motivierte Tat?
Na, das fragen sich die Ermittler auch. Ne? Bodo Fries bestreitet das energisch. Ein Gefühl sexueller Befriedigung habe er nicht verspürt. Allerdings habe ihn die Tat durchaus in einen gewissen Rauschzustand versetzt. Das bringt er dann mit seinen Kriegserlebnissen zusammen.
Dieses Abschlachten der italienische Dorfbewohner, wo sie alles, was lebte, kurz und klein geschlagen hatten, laut eigener Aussage.
Genau.
Wie wurde Ernst Sprenger denn umgebracht? Weiß man das?
Also Bodo Fries hatte ein Beil dabei. Er näherte sich wohl dem Jungen heimlich von hinten und schlug mit dem stumpfen Teil des Beils mehrmals auf den Kopf des Jungen.
Furchtbar.
Ja. Es wird aber noch verstörender, denn Fries machte sich im Anschluss daran, die Leiche mit einem Taschenmesser zu zerstückeln. Er teilt alles in diverse Einzelteile, um sie angeblich besser in einer fuchsbauähnlichen Vertiefung zu verstecken.
Mit einem Taschenmesser? Geht das denn überhaupt? Also, wir hatten ja bereits einige Fälle, bei denen Leichen entsorgt werden sollten.
Mhm.
Kettensägen und so weiter. Aber mit einem Taschenmesser, das hatten wir noch nicht.
Das habe ich mich auch gefragt, aber es scheint funktioniert zu haben. Bodo Fries trennt mit dem Taschenmesser die unteren Extremitäten vom Rumpf und schlitzt im Anschluss auch die Bauchdecke des Jungen auf.
Oh Gott, und warum das denn noch?
Ja, komm ich gleich zu. Jedenfalls wird er bei dieser Tätigkeit gestört. Es ertönt Hundegebell und ein Pfiff in der Nähe und Fries hat Angst, dass der Hund ihn nun aufspürt. Also wirft er hastig den Oberkörper mit dem Kopf und den Armen des Jungen in ein Gebüsch.
Das heißt, er flüchtet nun vom Tatort?
Ja. Er flüchtet und ist am Abend wieder zu Hause bei seiner Frau und seinem 5-jährigen Sohn.
Und lässt sich nichts anmerken.
Im Gegenteil. Nun kommen wir zu einem weiteren sehr speziellen Detail. Denn Fries übergibt seiner Frau die Erträge seiner Hamsterfahrt. Vom Schwarzmarkt habe er Fleisch mitgebracht. Das ist in dieser Zeit etwas Besonderes. Fleisch gibt's nicht jeden Tag. Und sowohl Frau als auch der Sohn freuen sich auf den Festschmaus. Bodo Fries hat Leber und Fleisch mitgebracht. Die Leber bereitet seine Frau direkt für das Abendessen zu. Aus dem mitgebrachten Fleisch macht sie Frikadellen für den nächsten Tag. Den Rest legt sie als Sauerbraten ein.
Ich ahne Schlimmes.
Ja. Die Leber wird ebenso gegessen wie die Frikadellen am darauffolgenden Tag. Was seine Frau und der Sohn nicht ahnen, ist die Tatsache, dass sie hier Menschenfleisch gegessen haben. Das sind die Überreste von Ernst Sprenger.
Aber hatte er nicht die Leichenteile entsorgt? Da war doch dieses Hundegebell und der Pfiff.
Ja, aber die Leber und einen Oberschenkel hat er in seinen Rucksack gesteckt.
Ja. Und das hat er dann zu Hause seiner Frau präsentiert.
Ja, da gibt es zwei Lesarten. Bodo Fries wird behaupten, dass das eine Verkettung unglücklicher Umstände gewesen
sei. Das müssen aber sehr unglückliche Umstände gewesen sein.
Ja. Er meint, er habe das Fleisch und die Leber zwar zu Hause deponiert, aber eigentlich nur zwischengelagert, um es dann zu entsorgen. Aber seine Frau habe es in seiner Abwesenheit gefunden und als sie ihn zur Rede stellte, wo er denn das Fleisch her habe, sei er dann mit der Ausrede um die Ecke gekommen, dass das vom Schwarzmarkt sei.
Und seine Frau ahnt natürlich nichts und freut sich stattdessen, dass es mal Fleisch gibt. Hm. Aber er hat es auch mitgegessen, obwohl er wusste, dass es Menschenfleisch war, oder?
Laut seiner Aussage ja. Er habe die Leber und die Frikadellen mitgegessen, um keinen Verdacht zu erregen.
Aber ich weiß nicht. Also nimmst du ihm das ab?
Ach, schwierig. Schwierig, eher nicht. Das Gericht wird es ihm jedenfalls nicht abnehmen und stellt hingegen bei der Tat einen kannibalistischen Vorsatz fest.
Also, dass das von Anfang an sein Plan war, das würde für mich auch erklären, warum er den Körper überhaupt zerteilt hat und auch die Innereien herausgeholt hat. Das wäre ja nicht nötig gewesen.
Ja, da hast du einen Punkt, das stimmt. Auf der anderen Seite wird ein Gutachter sagen, dass ihm die Version von Fries durchaus glaubhaft vorkam.
Es bleibt unterm Strich, dass die Körperteile und Leber von Ernst Sprenger verspeist wurden.
Ja. Den Rest liefert seine Frau bei der Polizei ab, was noch da ist, als dann die Sache schließlich herauskommt. Stell dir mal vor, also du wüsstest, dass dein Mann ein Kind umgebracht hat und du und dein Kind Teile davon verspeist haben.
Aber jetzt sag uns doch mal, was beim Prozess passiert. Also das heutige Thema ist ja Todesstrafe. Von daher wissen wir, wo die Reise hingeht. Aber war das von Anfang an klar?
Naja, Moment, da sind wir noch nicht, denn im Verlaufe des Prozesses kommt noch ein weiterer Mord auf den Tisch. Ja, Gott, schlechter Vergleich in dem Fall. Es kommt ein weiterer Mord ans Tageslicht.
Ein zweiter Mord von Fries.
Ja. Und der gleicht dem Mord an Ernst Sprenger leider nur allzu sehr.
Noch ein Kind.
Ja. Die Ermittlungen ergeben, dass Fries bereits 2 Jahre zuvor einen Jungen umgebracht hat. Dabei handelt es sich um den 9-jährigen Wolfgang Windrath. Hier ein Foto von ihm.
Das stellen wir wie alle weiteren Fotos dieser Folge wie immer bei unseren Social-Media-Kanälen auf Instagram und Facebook online. Blonder Bursche, hübscher Junge, gestriegelt und mit Seitenscheitel. Hm. Was ist mit ihm passiert?
Ja, also ihn hatte Fries bereits Ende 1945 umgebracht. Diese Tat hatte er aber erfolgreich vertuschen können. Er hatte Wolfgang Windrath beim Holzsammeln getroffen und in den Wald gelockt. Dort hatte er ihn von hinten mit einem schweren Holzstück erschlagen.
Ende 1945, sagst du, war er doch noch allein in Bremen. Also seine Frau und sein Sohn kamen doch erst 1946 zu ihm, richtig?
Mhm, richtig, genau. Nach Wolfgang Windraths Verschwinden ging man zunächst von einer Entführung aus. Zunächst gerieten die geschiedenen Ehepartner seiner Mutter von dem Jungen, also die Mutter, ins Visier, dann der Stiefvater. Doch letztlich zerschlugen sich alle Vermutungen und Nachforschungen und der Fall blieb lange Zeit ungeklärt.
Hatte er den Jungen auch zerstückelt?
Das ist eine sehr gute Frage, denn als man die Leiche ein halbes Jahr später, am 13. April 1946, findet, ist sie bereits stark skelettiert. Fries hatte sie nach der Tat in einen Papiersack gesteckt und hatte sie mit seinem Fahrrad vom Stadtwald bis ins sogenannte Blockland gefahren. Ich habe mal nachgeschaut, das sind rund 6 Kilometer, die er mit der Leiche auf dem Rad zurückgelegt hat.
Also was sind das so? 20 Minuten?
Ungefähr. Hm. Kommt wohl hin. Ne? Das Blockland wiederum liegt etwas nördlich vom Bremer Zentrum entfernt. Aber um zurück auf deine Frage zu kommen, ob Wolfgang Windraths Leiche ebenfalls zerstückelt wurde. Die Leiche ist zumindest so schlecht zu identifizieren, dass man die Überreste für eine weibliche Leiche hält am Anfang.
Und ob Innereien oder Muskelfleisch entfernt wurde, kann man natürlich nicht mehr feststellen.
Nee, es gibt einen Bericht in einer Zeitung, der besagt, dass Fries auch hier kannibalistisch unterwegs war, aber das gilt abschließend nicht als wirklich gesichert. Was hingegen sicher ist, ist die Tatsache, dass es ebenfalls eine geplante Tat war.
Das gibt Bodo Fries zu.
Ja, also einen Tag vorher sei die Entscheidung gefallen, sagte er, dass er den Jungen umbringen wollte.
Also ist das dann die Tat eines traumatisierten Soldaten oder einfach die Tat eines sadistisch-kannibalistischen Kindermörders?
Er selbst bezweifelt das. Fries behauptet, er hätte auch Erwachsene, egal ob Mann oder Frau, ob jung oder alt, getötet. Das wäre ihm wahrscheinlich egal gewesen. Das damalige erlebte Massaker im Krieg habe bei ihm aber definitiv eine Hemmschwelle beseitigt und eine Mordlust in ihm geweckt. Die habe er zwar lange unterdrücken können, aber sie sei mit der Zeit immer stärker geworden. Irgendwann habe er sich ihr ergeben und sich treiben lassen.
Also waren die zwei Jungs zwar Zufallsopfer, aber nicht, weil sie noch junge Knaben waren, sondern einfach, weil die Situation günstig war.
Genau, so zumindest seine Erklärung. Wolfgang Windrath zum Beispiel sei einfach sehr zutraulich und leichtes Opfer gewesen.
Und eine Form von Reue oder Bedauern gab es auch nicht bei ihm?
Nein, das kann man bei ihm überhaupt nicht feststellen.
Das heißt, das Gericht hat eigentlich leichtes Spiel. Der Doppelmörder Fries gibt seine Taten zu und wird nun verurteilt. Gib uns dazu noch ein paar Informationen.
Jo, mache ich. Also am 12. April 1949 wird Bodo Fries vom Schwurgericht in Bremen schuldig des zweifachen Mordes gesprochen und zum Tode verurteilt. Und das ist historisch, denn es ist das letzte Mal, dass in Bremen ein Täter zum Tode verurteilt wird.
Womit wir aber dem Thema des heutigen Tages näher kommen. Wie soll Fries denn exekutiert werden?
Na, soweit geht es dann doch letztendlich gar nicht, denn die Strafe wird niemals vollstreckt. Denn es kommt etwas dazwischen, nämlich das neue Grundgesetz. Das Grundgesetz schafft die Todesstrafe nämlich im Mai 1949 in Deutschland ab. Also 14 Tage später ist das Urteil schon nicht mehr ausführbar.
Das heißt, hätte man ihn ein paar Wochen oder Monate früher verurteilt, wäre die Strafe noch ausgeführt worden.
Wahrscheinlich ja. Stattdessen erhält Fries nach seiner erfolglosen Revision nun eine lebenslange Zuchthausstrafe.
Und die saß er auch ab.
Das ist auch ein spannendes Kapitel, denn zunächst einmal wäre er beinahe doch noch hinter den Gefängnismauern zu Tode gekommen. Im August 1950 attackierte ihn nämlich im Zuchthaus Oslebshausen ein Mithäftling. Der Einbrecherkönig Hermann Schmidt, so heißt er. Der sticht mit einer Schneiderschere insgesamt 7 Mal auf den Kindermörder Fries ein und dabei rief er: Ich will dich schreien hören wie die Kinder, die du ermordet hast. Aber Fries überlebt und wird später nach Hamburg-Fuhlsbüttel verlegt, wo mehrere Gnadengesuche kein Gehör finden werden.
Das ist natürlich auch eine schwierige Frage.
Ja, zumal er im Jahr 1972 gegenüber einem Gutachter auch erstmalig zugibt, beide Jungen dann doch vergewaltigt zu haben.
Was denkst du, warum gibt er das nach all den Jahren dann doch noch zu?
Ja, keine Ahnung. Vielleicht erhofft er sich dadurch Hafterleichterungen, wenn er das endlich zugibt. Ich weiß es nicht. Ja. Der damalige Gutachter meinte, dass nicht zuletzt die unerfüllte Ehe von Fries und der ungewollte Sohn, den er hatte, Aggressionsgefühle geschürt hätte.
Ach, jetzt ist auch noch die Frau und der nicht gewollte Sohn dran schuld. Den hat er doch erst recht das Leben versaut.
Ja, und dennoch kommt der Gutachter zum Schluss. Dieses Gefühl projizierte Fries schließlich auf die beiden von ihm ermordeten Jungen. Wie gesagt, wie glaubhaft diese Bekenntnis ist, ja, das lässt sich schwer beurteilen. Mhm. Zu denken gibt allerdings, dass Fries damit erst nach mehreren gescheiterten Gnadengesuchen herausrückte. Seine sexuellen Triebregungen hätten spürbar nachgelassen, so der Gutachter. Eine Begnadigung sei zu befürworten.
Und kommt es dazu?
Es wird immer wieder abgelehnt. Da habe ich in den Unterlagen auch eine spannende Geschichte noch entdeckt. Und zwar im September 1973 wird Fries in das Moritz-Liebmann-Haus nach Hamburg verlegt. Das ist eine offene Anstalt des Strafverzugs. Denn ab Januar soll Fries eventuell tatsächlich freikommen, so ist der Plan. Dann hätte er über 25 Jahre abgesessen.
Was auch ziemlich lang ist. Also wir wissen von Mördern, deren Taten nach 15 Jahren geprüft und bei positiver Prognose freikommen.
Ja, du sagst es. Und so ist das nun auch bei Fries geplant, aber es kommt nun zu einem Zwischenfall. Bodo Fries arbeitet an einem Tag im Garten des Moritz-Liebmann-Hauses. Nebenan spielten ein paar Kinder auf einem Spielplatz, als plötzlich ein weinendes Mädchen auf ihn zukam. Es musste Pipi und wusste nicht wo. Und da nahm Bodo Fries das Mädchen an die Hand und versprach ihm, es zu einer Toilette zu führen.
Bitte nicht.
Ja, ich kann dich und unsere Nachbarschaft beruhigen. Es kommt ganz anders, als man denkt, denn Fries sagt ihr, das müsse sie nicht hier hinter dem Busch machen, sondern könnte die Toilette des Hauses benutzen. Er geht die etwa 10 Meter bis zur Pforte über den Rasen, übergibt einem der Beamten das Mädchen und kehrt tatsächlich zu seiner Arbeit zurück.
Er tut ihr nichts.
Nein, er tut ihr nichts. Aber ein paar Tage später wird Fries nun plötzlich ohne Angaben von Gründen wieder in eine geschlossene Anstalt verlegt. Der behandelnde Professor verlangt, Fries solle sich nun kastrieren lassen und streicht auch die vorzeitige Entlassung aufgrund dieses Falls.
Also ich bin weit davon entfernt, mit Bodo Fries Mitleid zu haben. Mhm. Aber unfair ist das natürlich schon.
Ja, schon irgendwie, ne? Ja, und auch ziemlich willkürlich, ne? Aber einige Jahre später ist es dann doch soweit. Der ehemals zum Tode verurteilte Bodo Fries wird am 1. März 1979 unter strengen Bewährungsauflagen aus der Haft entlassen. Der mittlerweile 68-jährige Fries zieht in eine Einrichtung für Wohnungslose.
Das wundert mich jetzt dann aber doch.
Ja, für alle, die sich jetzt aufregen, habe ich aber noch eine Info, denn das Schicksal meint es nicht gut mit Fries, denn sonderlich viel wird er von seiner wiedererlangten Freiheit nicht mehr haben. Er stirbt knapp 9 Monate später, am 25. November 1979, an einem Schlaganfall.
Das ist ja fast makaber. Der sitzt über 30 Jahre im Gefängnis. Alle Anträge auf vorzeitige Entlassung werden abgelehnt. Die wird als eine nette Geste als Rückfall ausgelegt, als er das Mädchen zur Toilette und zu Beamten führt. Ja, und dann dieses, du sollst kastriert werden.
Ja.
Und nach all der Zeit kommst du doch noch aus dem Knast und dann kriegst du einen Schlaganfall und stirbst daran.
Ja, wenn ich jetzt böse wäre, würde ich sagen, Karma is a bitch. Aber mache ich natürlich nicht.
Natürlich. Natürlich.
Ja, und das ist die Geschichte des letzten zum Tode verurteilten Mörders von Bremen. Ein Urteil, das aber niemals vollstreckt wurde.
Ja, aber Moment, so leicht kommst du jetzt auch nicht davon. Es ist ja so eine Art Jubiläumsfolge heute.
Mhm.
Und da sind wir unserer Nachbarschaft natürlich auch noch etwas schuldig.
Ach ja, ja. Ist das so?
Auf jeden Fall, ich denke, wir alle wollen zumindest wissen, wer denn der letzte vollstreckte Todeskandidat in Bremen war.
Und du denkst, das habe ich jetzt so zufällig vorbereitet.
Na, ich weiß, dass du es vorbereitet hast. Du hast es mir nämlich vorher erzählt.
Das solltest du jetzt aber eigentlich nicht verraten.
Ne? Okay, es ist doch die Folge 75. Wir haben 5 Jahre Mörderscheimer zu feiern. Also lass uns die Nachbarschaft noch ein wenig bei uns behalten und wir hören, wer der letzte zum Tode verurteilte Mörder von Bremen war.
Na gut, okay. Übrigens im gleichen Gefängnis, wie auch Bodo Fries saß, wurde die letzte Hinrichtung vollzogen, nämlich in der JVA Ostlebshausen und zwar am 6. Januar 1922.
Oh, also dann doch schon gut 20 Jahre vor den beiden Morden von Bodo Fries. Das zeigt auch, wie sehr man diesen Fall der beiden ermordeten Jungen gewichtete.
Ja, da hast du recht. Man wollte da sicher auch der Allgemeinheit Rechnung tragen und ein abschreckendes Beispiel geben.
Ja, aber wie wir ausführlich berichtet haben, dazu kam es ja nicht. Also zurück ins Jahr 1922. Was ist da passiert?
Na, passiert war das Ganze bereits im Jahr 1920. Da kam es im Spätherbst dieses Jahres zu einem Raubmord an der Näherin Marie Rappmund. Man findet auch schnell einen Verdächtigen, nämlich Friedrich Engel. Hm. Der bestreitet diese Tat und bezichtigt stattdessen seine Frau.
Was wissen wir über diesen Engel?
Er stammt ursprünglich aus Odessa in der heutigen Ukraine, galt aber als Russlanddeutscher und entstammte einer wohlhabenden Bauernfamilie. Doch der Erste Weltkrieg hatte die Familie in alle Himmelsrichtungen zerstreut, ein Großteil flüchtete nach Amerika und Friedrich Engel landete schließlich aber in Bremen. Hier schlug er sich mit Gelegenheitsjobs durch.
Und seine Frau, die er dann ja auch, wie du gesagt hast, des Mordes bezichtigte?
Marianne Gondek, eine gebürtige Polin. Mit ihr hatte er 2 Kinder und das war auch schon direkt das größte Problem, denn seine Frau warf ihm vor, dass er sich nicht um die Kinder kümmern würde.
Ein altbekanntes Thema.
Ja, das stimmt. Das führt so weit, dass sich die beiden mehr oder weniger trennen. Nur sporadisch sieht man sie noch zusammen. Dennoch sollen sie am 4. November 1920 Maria Rappmund in ihrer Wohnung gemeinsam besucht haben.
Das Opfer, also die Näherin.
Genau. Ja. Die drei kennen sich schon eine ganze Weile und Engel glaubt, dass Maria Rappmund durchaus ein wenig Geld besitzt. Und darauf hat er es abgesehen.
Nur er oder auch seine Frau? Also sie gehen ja gemeinsam zu der Nähe.
Ja, richtig. Also man kann von ausgehen, dass Marianne Gondek durchaus in den Plan eingeweiht war. Zumindest hat Engel ihr schon auf dem Weg zur Näherin gesagt, dass man diese berauben würde und dann beseitigen müsse.
Und das setzen die beiden dann auch um? Also wie wird Maria Rappmund denn getötet?
Man schneidet ihr die Kehle durch. Sie wird schließlich unter ihrem Bett liegend tot aufgefunden. Dort hatte man sie abgelegt. Das wirklich Spannende an diesem Fall ist aber ehrlich gesagt weniger die Tat, als vielmehr die Tatsache rund um die Hinrichtung. Denn man kommt schnell auf die Spur des mordenden Paares. Marianne Gondek erhält 12 Jahre Zuchthaus wegen Beihilfe zum Mord, wird aber bereits 1929 wieder vorzeitig freigelassen. Ihr Ehemann Friedrich Engel wird hingegen zum Tode verurteilt.
Das Gericht befindet ihn also als hauptschuldig.
Ja. Wobei er das immer bestreitet. Er beteuert bis zum Schluss seine Unschuld. Er empfindet das Ganze als Justizirrtum und nicht wenige glauben heute, dass dem auch durchaus so war. Engel stellte einen Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens, doch der wurde abgelehnt.
Er war der Meinung, dass seine Frau die Näherin umgebracht hat.
Ja, und es scheint zumindest nicht undenkbar. Es wird nämlich berichtet, dass sie einen verschlagenen Charakter gehabt hatte. Sie stellte sich als Unschuldslamm vor Gericht dar, obwohl sie weitaus abgebrühter ist als ihr Ehemann. Der wirkt vor Gericht geradezu harmlos gegen sie.
Dennoch wird er zum Tode verurteilt und nicht sie.
Ja, man braucht nun auch nicht denken, dass Friedrich Engel ein empathischer, netter Mann war. Er gilt als moralisch abgestumpft. Auf der anderen Seite macht er auf den Gefängnispfarrer aber auch einen sentimentalen Eindruck. Wobei er ihm auch einen Hang zur Theatralik unterstellt, also der Gefängnispfarrer, dem Engel. Am Morgen des 5. Januar 1922, als das Urteil vollstreckt werden soll, weint der gute Engel noch bitterlich, aber kaum eine Stunde später lacht er wieder und macht Scherze.
Naja, ich wüsste auch nicht, wie ich in einer solchen Situation drauf wäre. Also ich finde, da kann man auch keine normalen Maßstäbe ansetzen. Das ist eine absolute Extremsituation.
Ja, stimmt, hast du recht. Interessant finde ich aber auch, dass er als letzten Wunsch nochmal mit seiner Frau sprechen möchte. Hm. Er will sie fragen, warum sie ihn beschuldigt hat, aber seine Frau Marianne lehnt das ab.
Wie alt sind die beiden eigentlich?
Also noch recht jung. Friedrich Engel ist zum Zeitpunkt 29 Jahre alt und seine Frau gerade mal 25.
So jung? Hm. Dann sind deren Kinder ja auch noch relativ klein.
Ja.
Aber du wolltest eigentlich was zum Ablauf der Hinrichtung sagen.
Genau, das ist für mich die beinahe interessantere Geschichte, denn man hat vor Ort gar keine wirklichen Routinen im Hinrichten. Man hatte weder einen eigenen Scharfrichter, also einen Henker, noch ein eigenes Fallbeil.
Fallbeil, also eine Guillotine.
Genau, ja. Nannte man damals noch in Deutsch Fallbeil. Also lieh man sich eine Guillotine aus Hannover und engagierte einen externen Henker.
Henker.
Rent-Henker. Genau, ja. So war es. Und der war auch kein Vollprofi. Man buchte sich den Gastwirt Paul Späte aus Breslau. Der war damals 46 Jahre alt und übte seinen Job als Henker so nebenberuflich aus.
Das ist schon skurril. So. Ja, ja. Hobbyhenker. Also, aber gut, ja. Wenn sonst die Strafe nicht so oft verhängt wurde, also kann man nachvollziehen vielleicht. Wie oft kam sowas denn vor?
Das weiß ich gar nicht. Aber zuletzt war 1908 der verurteilte Raubmörder Emil Pohl per Fallbeil exekutiert worden. Dabei hatte es höchst unerfreuliche Zwischenfälle gegeben. Dem Bremer Tageblatt war damals vorab der geheime Hinrichtungstermin gesteckt worden, worauf zwei alkoholisierte Schaulustige in die Anstalt eingedrungen waren. Solche Pannen sollten diesmal unter allen Umständen vermieden werden. Daher wurde diesmal alles wie bei einem Agentengeheimmission geplant.
Was heißt das?
Na, zum Beispiel reiste eben der Henker unter falschem Namen an, nämlich als Händler Frühwirt aus Hirschberg sollte sich Paul Späte, der Hobbyhenker in Bremen, aufhalten. Auch der Transport der zerlegten Guillotine aus dem Gerichtsgefängnis in Hannover war streng geheim. Ein kurzes, unverfängliches Telegramm sollte anzeigen, dass die vereinbarte Sendung unterwegs nach Bremen sei.
Also richtig agentenmäßig alles. Ja,
ja, ja. Wobei dem Henker die maschinelle Enthauptung gar nicht gefiel. Er sagte, er arbeite lieber mit einem Richtbeil. Das gehe schneller und bedürfe keiner besonderen Vorbereitung. Er hatte extra angeboten, alles auch mitzubringen. Das sei doch auch viel günstiger.
Aber die Bremer wollen lieber die Guillotine, also das Fallbeil aus Hannover.
Ja, wieso, weshalb, ist unklar, aber ja, so machen sie es. Okay. Das Teil wird zerlegt, aus Hannover angekarrt und vor Ort in Bremen in Oslebshausen aufgebaut. Und zwar auch erst am Nachmittag vor der geplanten Hinrichtung. Dann gab es eine Probeenthauptung. Und am nächsten Tag dann die eigentliche Vollstreckung.
Probeenthauptung.
Ja, so nannte man das. Man ist den Ablauf einmal durch.
Okay. Okay.
Also man hat dich irgendwie gesagt, leg dich mal hin, wir testen das mal.
Das geht doch noch alles glatt, ja. Also ohne besondere Vorkommnisse.
Ja, auch hier wird alles minutiös überwacht. Es wird sogar mit der Stoppuhr gemessen, wie lange Engels vom Eintritt in den Gefängnishof bis zur Urteilsvollstreckung braucht.
Und?
Es sind genau 2 Minuten und 30 Sekunden. Darauf entfallen exakt 43 Sekunden nach seiner Übergabe an den Scharfrichter.
Man könnte jetzt auch hier wieder von typisch Deutsch sprechen, ja?
Also im Protokoll steht, der Verurteilte war ruhig und gefasst, Erklärung gab er nicht mehr ab. Und so endet das letzte Todesurteil von Bremen. Immerhin sauber dokumentiert für die Nachwelt.
Das ist wahr. Und so konnten wir euch, liebe Hörerinnen und Hörer, davon berichten. Sowohl vom letzten ausgesprochenen Todesurteil in Bremen, als auch vom letzten vollzogenen Todesurteil. Mhm. Zwei Mörder, zwei Geschichten. Wobei wir bei dem einen nicht wissen, ob er die Tat wirklich begangen hat oder nicht doch seine Frau Marianne letztendlich die ausführende Person war. Beim ersten Fall ist es anders.
Ja, bei Bodo Fries stellt sich höchstens die Frage nach dem Kannibalismus, ob der beabsichtigt war oder nicht. Mhm. Im Gefängnis hat er sich übrigens auch einem Mithäftling anvertraut und verglich sich dabei mit den beiden berüchtigten Lustmördern aus der Zeit der Weimarer Republik, nämlich Fritz Hamann und Peter Kürten.
Dem Vampir von Düsseldorf. Mhm. Ja. Über diesen Fall hatten wir in unserer NRW-Staffel berichtet.
Genau. Und auch der hatte ja kannibalistische Vorgehensweisen, du erinnerst dich. Scheint also durchaus denkbar, dass die geplanten Morde an den Jungen auch aus dieser Motivation heraus geschehen sind.
Lieber Zeno, vielen Dank für diesen Ausflug in die Rechtsgeschichte Bremens und vielen Dank für 5 Jahre mörderische Heimat. Schön, dass wir hier immer noch an diesem Tisch zusammensitzen und uns zu spannenden Fällen austauschen.
Ja, das kann ich nur so zurückgeben. Es macht ja auch nach 5 Jahren noch große Freude, diesen Podcast mit dir und Lisa und all den anderen fleißigen Helfern und Unterstützern zu machen. Und wir haben ja noch ein paar Bundesländer vor uns.
Das stimmt. Und weiter geht es schon in 14 Tagen mit der 76. Folge unseres, eures Podcasts Mörderische Heimat. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal sagen Shaggy Schwarz
und Zeno Diegelmann.